Stell dir mal für einen Moment vor, also so richtig bildlich, du spazierst an einem unfassbar frischen Frühlingsmorgen draußen herum. Du bist völlig entspannt, unbeschwert, atmest tief durch.
Ein richtig schönes Bild. So eine völlige Leichtigkeit, ne?
Genau. Und jetzt lass uns mal versuchen, genau dieses Gefühl der absoluten Leichtigkeit auf ein Thema zu übertragen, das bei den meisten Leuten eigentlich puren Stress und Panik auslöst. Nämlich den Rauchstopp.
Oh ja, da schrillen bei vielen sofort die Alarmglocken. Das ist meistens eher mit Kampf und Verzicht assoziiert.
Absolut. Aber genau da setzen wir heute an. Wir schauen uns in dieser Analyse hier ein wirklich faszinierendes Quellenmaterial an. Ein Beitrag mit dem Titel Rauchstopp als Freiheit. Und die Prämisse darin ist echt radikal.
Richtig radikal, ja. Weil es eben absolut nicht darum geht, dass das Aufhören so ein qualvoller Verlust ist, bei dem man irgendwie die Zähne zusammenbeißen muss.
Eben nicht, ganz im Gegenteil. Es wird da drin als der ultimative Gefängnisausbruch beschrieben. Eine echte Befreiung.
Was ein krasser Perspektivwechsel ist.
Total. Und egal, ob du jetzt, der uns gerade zuhört, selbst darüber nachdenkst, den Glimmstängel endlich wegzulegen, ob du jemanden kennst, der damit kämpft, oder ob du einfach wie wir unfassbar fasziniert davon bist, wie clever unsere Psyche funktioniert.
Diese Erkenntnisse drehen wirklich alles auf den Kopf.
Okay, also dröseln wir das mal auf. Warum herrscht in unserer Gesellschaft eigentlich dieses unumstößliche Dogma, dass der Rauchstopp in erster Linie ein riesiges, schmerzhaftes Opfer ist?
Naja, weil der empfundene Schmerz und dieser gefühlte Verlust für die Person in dem Moment absolut real sind. Das dürfen wir auf gar keinen Fall einfach abtun.
Klar, es fühlt sich ja echt an.
Genau. Die Zigarette war für viele über Jahre, manchmal Jahrzehnte, ein echter emotionaler Anker. Weißt du, dieses verlässliche Ritual am Morgen, um überhaupt hochzufahren.
Oder die dringend nötige Pause nach so einem richtig miesen Meeting mit dem Chef.
Exakt. Oder auch einfach als treuer Begleiter, wenn man abends alleine ist und sich einsam fühlt. Aus rein psychologischer Sicht ist die Angst, dieses Werkzeug zu verlieren, also völlig logisch.
Verstehe. Aber, und das ist ja der Punkt, aus der Quelle dieser Verlust ist eigentlich nur eine Illusion, oder?
Richtig. Auf einer tieferen neurobiologischen Ebene ist es eine komplette Illusion. Was hier wirklich faszinierend ist, die Quelle beschreibt die Zigarette als einen absolut perfekten Trickbetrüger.
Schweißgebadelt auf dem Sofa sitzt und zittert. Das sieht für mich nicht nach einem Trick aus.
Das sieht nach echtem Entzug aus, ja. Aber wir müssen uns ansehen, wie Nikotin im Gehirn überhaupt arbeitet. Wenn du rauchst, flutet Nikotin dein Gehirn und sorgt für so eine unnatürliche Ausschüttung von Dopamin.
Ah, also das Belohnungshormon. Man fühlt sich kurz gut.
Genau. Aber Nikotin hat eine extrem kurze Halbwertszeit. Dieser Spiegel fällt fast sofort wieder richtig rasant ab. Und das hinterlässt eine chemische Lücke.
Eine Lücke, die sich dann wie Stress anfühlt.
Ganz genau. Ein Defizit, das sich als körperliche Unruhe äußert. Dieses nagende Gefühl von, oh Gott, mir fehlt etwas, ich bin gestresst.
Das heißt, der Stress, den der Raucher da spürt, ist oft gar nicht der normale Alltagsstress, sondern primär der Entzug von der exakt vorherigen Zigarette.
Absolut. Die Zigarette erzeugt den Schmerz überhaupt erst. Sie reißt quasi die Wunde auf.
Wahnsinn.
Und wenn du dann Stunden später die nächste Zigarette rauchst, füllst du dieses künstlich erschaffene Defizit einfach nur wieder auf. Der Trickbetrüger zieht sich einen Arztkittel an und verkauft dir das Pflaster für die Wunde, die er dir gerade selbst reingeschnitten hat.
Das ist ja völlig absurd. Warte mal, das ist ja im Grunde so, stell dir vor, ich ziehe mir morgens absichtlich extrem enge Schuhe an. Also richtig zwei Nummern zu klein.
Oh Gott, ja.
Autsch. Ich quetsche meine Füße da rein, laufe den ganzen verdammten Tag unter Schmerzen herum, nur um mich dann abends auf die Couch fallen zu lassen, diese Schuhe von den Füßen zu reißen und dieses ekstatische Gefühl der Erleichterung zu spüren.
Ein perfektes Bild. In dem Moment fühlt sich das grenzgenial an, dieses Ausziehen.
Ja, aber es ist komplett absurd, weil ich mir den Schmerz ja völlig grundlos selbst angetan habe.
Ein Nichtraucher hat dieses Gefühl der entspannten Füße einfach den ganzen Tag.
Genau so ist das. Der Nichtraucher läuft den ganzen Tag in passenden Schuhen rum. Sein inneres Stressniveau ist stabil.
Und der Raucher verbringt den Tag in so einem ständigen Auf und Ab.
Richtig. Und weil diese Linderung, wenn die zu engen Schuhe endlich aus sind, so intensiv ist, verknüpft das Gehirn die Zigarette untrennbar mit Entspannung. Okay, chemisch leuchtet mir das vollkommen ein. Dieses Dopaminspiel ist ein fieser Kreislauf. Aber ich muss hier trotzdem mal kritisch reingrätschen.
Gerne, schieß los.
Es geht ja nicht nur um Chemie, Was ist mit so psychologischen, sozialen Situationen? Ich kenne so viele Leute, die sagen, hey, ohne Zigarette bin ich auf einer Party einfach nicht locker.
Mhm, der Klassiker.
Oder wenn ich ein riesiges Problem auf der Arbeit habe, hilft mir die Zigarette, mich zu fokussieren. Woher kommt diese unbestreitbare Fähigkeit der Leute, plötzlich geselliger zu sein, wenn das alles nur Täuschung ist?
Und hier wird es wirklich interessant. Das führt uns zu einer der provokantesten, aber auch befreiendsten Erkenntnisse aus dem Material. Die Frage ist nämlich, wem gehören diese Bewältigungsmechanismen eigentlich?
Okay, wie meinst du das? Wem die gehören?
Naja, wem gehört die soziale Kompetenz? Wem gehört die Fähigkeit, einen Konflikt zu lösen oder tief durchzuatmen? Die chemische Substanz Nikotin hat absolut keine magischen Eigenschaften.
Das stimmt, es ist letztlich nur Chemie.
Ein Stück brennendes Papier mit getrockneten Blättern kann keinen komplexen Gedankenprozess in deinem Frontallappen ordnen. Es kann dich nicht charmanter machen. All diese vitalen Lebenskompetenzen, die gehören komplett der Person selbst.
Ach krass. Weißt du, woran mich das erinnert? An diesen einen extrem faulen Kollegen bei einem Gruppenprojekt.
Oh ja, den kennt jeder.
Genau. Du hast diesen Typen, der tut monatelang absolut gar nichts. Trinkt nur entspannt seinen Kaffee, während du dir echt die Nächte um die Ohren schlägst. Das Konzept schreibst, alles designst.
Und am Ende bei der Präsentation.
Breit und streicht das gesamte Lob für deine harte Arbeit ein.
Genau das ist die Zigarette. Du hast dich auf der Party selbst überwunden. Dein eigenes Gehirn hat das Problem gelöst. Aber die Zigarette stand die ganze Zeit lässig daneben und flüstert dir ein, hey, gern geschehen. Ohne mich hättest du das niemals geschafft.
Das ist eine brillante Analogie.
Und dieses Phänomen nennen wir in der Psychologie assoziatives Lernen. Dein Gehirn feuert Neuronen ab, wenn du ein tolles Gespräch führst. Und gleichzeitig hast du halt eine Zigarette in der Hand.
Ah, und weil das tausendmal passiert, verschweißt das Gehirn das miteinander.
Exakt. Das neuronale Netz verbindet die Handlung des Rauchens untrennbar mit dem Gefühl der Sicherheit. Der faule Kollege war so oft an deiner Seite, wenn du Erfolge gefeiert hast, dass du irgendwann wirklich glaubst, du wärst ohne ihn völlig aufgeschmissen.
Wow. Das heißt also, wenn wir uns für den Rauchstopp entscheiden, ist das gar kein Verzicht. Es ist eigentlich eine feindliche Übernahme unseres eigenen Lebens zurück.
Absolut. Du holst dir dein Eigentum zurück.
Wir feuern den faulen Kollegen, wir nehmen den Credit endlich wieder selbst in Anspruch und erkennen, ich war's, der das gemeistert hat, nicht das Nikotin.
Richtig. Und wenn du verstehst, dass dir beim Aufhören absolut keine Fähigkeit verloren geht, weil die Zigarette dir eh nie eine gegeben hat, dann verliert der Rauchstopp komplett seinen psychologischen Schrecken.
Das klingt wahnsinnig ermutigend. Aber, und hier kommt echt das große Aber, wenn ich all diese Fähigkeiten sowieso in mir trage, warum rastet mein Körper dann trotzdem manchmal so völlig aus?
Du meinst das Verlangen, den Drang?
Ja, genau. Wenn jemand aufhört, gibt es doch diese Momente, in denen das Verlangen, dieses Craving, so unfassbar stark wird, dass der Verstand einfach aussetzt. Es fühlt sich an wie so ein innerer Feueralarm.
Ja, das ist eine extrem heftige Erfahrung.
Wenn wir doch alles in uns haben, wie du sagst, warum überrollt uns dieser Drang dann so gnadenlos?
Weil wir diesen Alarm völlig falsch interpretieren. Wenn wir das mal in einen größeren Zusammenhang stellen, wir neigen dazu, dieses Verlangen als einen bösartigen Dämon zu sehen, der bekämpft werden muss.
Ja, als einen Feind, den man mit purer Willenskraft niederringen muss.
Genau. Aber der Drang ist kein Monster. Er ist eigentlich nur ein Signal. Es ist ein Bote deines eigenen Körpers, der lautstark anklopft und sagt, hey, irgendetwas in mir braucht gerade ganz dringend Aufmerksamkeit.
Bedeutet das also, dass jeder scheinbar unkontrollierbare Heißhunger auf eine Zigarette in Wahrheit nur eine falsch übersetzte Emotion unseres eigenen Körpers ist?
Genau das bedeutet es. Dein Gehirn hat über Jahre gelernt, dass die universelle, schnellste Antwort auf absolut jede Art von Unwohlsein der Griff zur Schachtel ist. Die Zigarette wurde quasi zum Schweizer Taschenmesser für deine Emotionen.
Krass. Okay. Wie entschlüsseln wir das dann?
Nehme mal zugrunde liegenden Stress oder Überforderung. Das System ist am Limit, das Gehirn meldet Alarm, wir brauchen eine Zigarette.
Aber die Lösung für Überforderung ist ja nicht Nikotin.
Richtig. Die wahre, nachhaltige Lösung für Überforderung ist Entlastung. Eine Aufgabe delegieren, einen Moment die Augen schließen, mal kurz rausgehen.
Okay, das leuchtet ein. Aber was ist zum Beispiel mit Einsamkeit? Stell dir vor, es ist Sonntagsabend, die Wohnung ist still, man fühlt sich isoliert.
Und plötzlich kommt dieser immense Drang zu rauchen.
Da ist ja kein akuter Stress, da ist eher eine Leere.
Genau, da muss ich doch nichts delegieren.
Aber auch da zeigt sich die Fehlübersetzung. Das wahre Bedürfnis bei Einsamkeit ist menschliche Nähe. Das Gehirn spürt diesen Schmerz der Isolation und greift auf den bewährten Tröster zurück. Das Ritual des Rauchens.
Es füllt also einfach die physische Leere in den Händen und in den Lungen.
Ja. Aber ein Stück glimmendes Papier kann halt keine Umarmung ersetzen. Es ersetzt kein Gespräch. Wenn man in dem Moment erkennt, ich will gar keine Zigarette, ich fühle mich einfach nur verdammt allein, dann kann man zum Telefon greifen und jemanden anrufen.
Man löst das eigentliche Problem an der Wurzel. Und was ist mit Langeweile? Das ist ja so ein absoluter Klassiker. Du stehst an der Bushaltestelle, der Bus hat Verspätung, du guckst aufs Handy, nichts Neues. Dir ist stinklangweilig.
Und zack, völlig automatisch hast du die Zigarette im Mundwinkel.
Genau. Da leide ich ja jetzt keine großen emotionalen Qualen. Wie manipuliert mich der Mechanismus denn da?
Bei Langeweile sucht das menschliche Gehirn schlichtweg nach Stimulation. Es ist unterfordert und will einen Reiz.
Und Nikotin liefert den extrem schnell.
Richtig. Haptisch, geschmacklich und durch den chemischen Kick. Aber die wahre Lösung für Langeweile ist Anregung. Ein gutes Buch, ein Podcast oder einfach mal diese seltene Phase der Inaktivität bewusst aushalten.
Was heute ja eh fast schon eine Superkraft ist.
Absolut. Und genauso ist es bei Traurigkeit. Das Gehirn fordert Betäubung durch Nikotin, aber was der Körper eigentlich braucht, ist Trost. Oder einfach den Raum, die Gefühle mal zuzulassen.
Das ist wirklich mächtig. Das bedeutet, dieser Alarm ist eigentlich eine Einladung, sich selbst besser kennenzulernen. Zu fragen, was brauche ich gerade wirklich?
Ganz genau. Anstatt alles unter einer Wolke aus Rauch zu ersticken.
Aber jetzt müssen wir mal den Elefanten im Raum ansprechen. Diese Entschlüsselung der Emotionen ist fantastisch in der Theorie. Wenn ich abends entspannt auf der Couch sitze, ist das super logisch.
Aber der Alltag sieht anders aus, ne?
Richtig. Mein Chef schreit mich an, mein Puls schießt auf 180 und bevor mein Verstand auch nur fehlübersetzte Emotionen buchstabieren kann, stehe ich schon draußen vor der Tür und inhaliere. Dieser Autopilot ist einfach rasend schnell.
Das ist die entscheidende Hürde im Alltag. Das wirft eine extrem wichtige Frage auf, nämlich, wie viel Macht räumen wir diesem Autopiloten unbewusst eigentlich ein?
Wahrscheinlich zu viel. Wie durchbreche ich diese Schleife denn im hektischen Alltag?
Die gute Nachricht aus unserer Quelle ist, niemand wird als Raucher geboren. Rauchen ist ein erlerntes Verhalten. Und alles Erlernte kann man verlernen.
Durch Übung.
Durch Beobachtung, Ausprobieren und Übung. Die Quelle gibt uns dafür einen ganz konkreten 4-Schritte-Prozess an die Hand, um diesen Autopiloten auszuschalten.
Okay, lass uns diesen Prozess doch mal direkt an meinem Bürobeispiel durchexerzieren. Es ist ein furchtbarer Tag, das Projekt ist schiefgelaufen, der Chef hat mich ungerechtfertigt kritisiert.
Du kochst innerlich vor Wut.
Ja, mein Körper schreit nach der Flucht nach draußen. Schritt 1 in der Quelle heißt wahrnehmen. Was genau mache ich in dieser Sekunde?
In Schritt 1 geht es um das reine, unbewertete Beobachten. Anstatt sofort loszulaufen, lenkst du den mentalen Fokus kurz auf dich selbst und sagst, okay, mein Puls rast, da ist Druck auf der Brust. Ich spüre diesen brennenden Drang zu rauchen.
Also ich registriere es einfach nur.
Genau. Ohne es zu bewerten. Kein Oh nein, ich bin schon wieder schwach, sondern einfach wahrnehmen. Das ist das Gefühl.
Okay, der Alarm ist erkannt. Und dann kommt Schritt 2, innehalten. Man soll eine Lücke zwischen dem äußeren Reiz und der Reaktion schaffen. Soll ich dir was sagen?
Ja.
Das erinnert mich total an die Pausetaste bei einem Horrorfilm.
Oh, erklär mal.
Stell dir vor, du sitzt im Kino, die Musik wird düsterer, die Tür auf der Leinwand knarrt, dein Puls steigt, du weißt, gleich kommt der Jumpscare. Aber genau in dieser Millisekunde drückst du auf der Fernbedienung auf Pause.
Das Bild friert ein.
Richtig. Das Bild friert ein, die Musik stoppt, plötzlich ist der Film gar nicht mehr furchteinflößend. Du bist nicht mehr darin gefangen, sondern hast die volle Kontrolle über die Situation im Wohnzimmer zurück.
Ein grandioser Vergleich. Denn genau das passiert neurobiologisch in deinem Gehirn. Wenn du im Stress bist, feuert dein emotionales Zentrum, die Amygdala. Das ist der Horrorfilm.
Und wie drücke ich auf Pause?
Indem du bewusst innehältst, zum Beispiel 3-mal tief durchatmest. Das gibt deinem präfrontalen Kortex, dem Bereich für logisches Denken,
die nötigen Sekunden, um sich einzuschalten.
Ich öffne also ein Fenster der Bewusstheit.
Genau. Und in diesem Fenster sind wir bei Schritt 3, erinnern.
Okay, das Bild ist eingefroren, mein logisches Denken ist online. Woran erinnere ich mich jetzt?
Du machst dir bewusst, dass du frei entscheiden kannst. Du sagst dir, dieser Drang ist nur ein biochemisches Signal, er zwingt mich zu gar nichts. Ich bin der Herr über meine Handlungen.
Ah, ich nehme die Zügel wieder in die Hand.
Richtig. Und das bringt uns zum vierten Schritt, Handeln. Du hast auf Pause gedrückt, du erinnerst dich an deine Freiheit, jetzt wählst du eine bewusste Alternative.
Die wahre Lösung für die Emotionen, wie wir vorhin besprochen haben.
Richtig.
Also bei meiner Wut und Überforderung im Büro
gehst du jetzt nicht raus, um das Problem mit Rauch zu betäuben. Du könntest dich hinsetzen und die drei wichtigsten Schritte aufschreiben, um das Projekt zu retten. Du schaffst Struktur.
Oder bei der emotionalen Kränkung durch den Chef.
Da hilft echter Abstand. Du gehst vor die Tür, ja, aber nicht zum Rauchen, sondern um einmal zügig um den Block zu gehen. Die frische Luft klärt den Kopf. Das Adrenalin fließt ab.
Und wenn ich selbst Zweifel habe? Wenn ich denke, ich schaffe das alles nicht?
Dann erinnerst du dich aktiv an vergangene Erfolge, anstatt dich einzunebeln. Und, ganz wichtig, bei Scham. Wenn man doch mal schwach wird, neigen viele zur Selbstsabotage.
Ah ja, dieses, jetzt ist es eh egal, jetzt kann ich auch eine ganze Schachtel rauchen.
Genau. Da ist die Alternative dann aktives Selbstmitgefühl, sich selbst zu verzeihen und beim nächsten Mal wieder bei Schritt 1 anzufangen.
Wahrnehmen, innehalten, erinnern, handeln. Wenn man das so durchgeht, wird einem echt klar, wie viel Macht man normalerweise dem Autopiloten überlässt.
Unfassbar viel.
Aber das bringt mich zu einer Frage, die noch viel tiefer geht. Wenn wir diesen Prozess immer und immer wieder anwenden, jeden Tag, dann verändern wir ja nicht nur eine einzelne Gewohnheit, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das führt uns direkt zur Schöpfung einer komplett neuen Identität.
Einer neuen Identität?
Ja. Die Quelle formuliert hier einen unfassbar starken Gedanken. Menschen verändern sich nicht dadurch, dass sie etwas aufgeben. Sie verändern sich dadurch, dass sie jemand Neues werden.
Das heißt, der Rauchstopp ist gar kein Akt der Zerstörung, wo am Ende etwas fehlt.
Nein, es ist ein bewusster Akt der Schöpfung. Dieser Wechsel vom Raucher zum Nichtraucher ist psychologisch gesehen etwas völlig Natürliches.
Wie meinst du das, natürlich?
Denk mal an andere Identitätswechsel. Vom Schüler zum Berufstätigen. Oder vom Single zum Partner.
Ah, verstehe. Da weine ich meinem Schüler-Ich ja auch nicht jeden Tag hinterher.
Genau. Du denkst dir nicht, oh Gott, ich unterdrücke gerade massiv meine alte Identität. Du bist einfach in die nächste größere Rolle hineingewachsen.
Wir wachsen also einfach aus der Zigarette heraus. Wie aus den zu engen Schuhen. Aber wie manifestiere ich das im Alltag?
Laut aussprechen. Sag nicht, ich versuche aufzuhören. Sag, ich bin Nichtraucher. Punkt.
Das Gehirn hört quasi mit.
Richtig. Und dann die kleinen Gewinne wertschätzen. Spüre, wie du tiefer atmen kannst, wie dein Geschmackssinn zurückkommt. Feiere jeden rauchfreien Tag, um innere Sicherheit aufzubauen.
Und das baut dann dieses immense Selbstvertrauen auf. Und weißt du, da sehe ich den absoluten Gamechanger in dieser Philosophie.
Lass hören.
Wenn du dir selbst beweist, dass du fähig bist, mit diesen extrem starken Impulsen umzugehen, dann bleibt das doch nicht auf das Thema Rauchen beschränkt.
Absolut nicht. Das ist oft die Initialzündung für das gesamte Leben. Achten mehr auf sich, packen berufliche Veränderungen an. Der Handlungsspielraum explodiert förmlich.
Also was bedeutet das alles eigentlich für dich, der uns hier zuhört? Lass mich das mal zusammenfassen. Du verzichtest beim Aufhören nicht auf dein Leben. Du gewinnst es zurück.
Die Ketten sind gelöst.
Genau. Wir haben heute den Trickbetrüger entlarvt, der den Entzug erst erschafft. Wir haben gesehen, wie wir uns unsere Fähigkeiten zurückholen. Wir feuern den faulen Kollegen.
Wir haben unsere emotionalen Alarme entschlüsselt.
Richtig. Wir haben mit der Pausetaste den Autopiloten lahmgelegt. Und am Ende erschaffen wir eine völlig neue Identität. Es ist ein Gefühl des friedvollen Ankommens.
Ein wirklich schönes Fazit.
Bevor wir uns heute verabschieden, möchte ich aber noch einen provokanten Gedanken aus der Quelle aufgreifen. Die schließt nämlich mit der Frage, wer wirst du sein? Jetzt, da du frei bist. Welche Potenziale wirst du entfalten?
Eine gewaltige Frage.
Ja. Und wenn wir das mal noch einen Schritt weiter spinnen, Wenn das Brechen dieser einen extrem mächtigen Illusion, die uns jahrelang eingeredet hat, wir bräuchten sie zum Überleben, wenn das unser Gehirn so komplett neu verdrahten kann,
dann fragt man sich unweigerlich, welche anderen scheinbar unumstößlichen Grenzen und Gewohnheiten in deinem Leben sind dann vielleicht auch nur reine Illusionen?
Exakt. Illusionen, die nur darauf warten, von dir entlarvt zu werden. Was ist noch alles möglich?
Das ist ein Gedanke, den man definitiv mal wirken lassen sollte.
Auf jeden Fall. Nimm diesen Gedanken mit, wenn du morgen aus der Tür gehst. Atme tief ein, spür die grenzenlosen Möglichkeiten und genieß den neuen Horizont in vollen Zügen. Wir danken dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei unserer tiefen Analyse.